Breitband, Medien und Meinungen.
Heute mit Tim Wiese. Hallo.
Hallo.
Oh, vielleicht soll ich noch dein Mikrofon aufmachen?
Dann sage ich doch nochmal Hallo.
Sehr schön, hallo. Gerade haben wir ausführlich über den Umgang mit Journalisten beim G20-Gipfel gesprochen. Jetzt kommen wir zu den anderen Meldungen, die in dieser Woche diskutiert wurden.
Zum Beispiel, dass Facebook zum ersten Mal sein Löschzentrum für Journalisten geöffnet hat. Also der Ort, an dem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Dienstleisters Arvato im Auftrag von Facebook Hasskommentare, Hetze oder Gewaltdarstellungen aus dem Netzwerk entfernen. Tja, bisher hat ja Facebook das Zentrum immer von der Öffentlichkeit abgeschirmt. Was bekamen die Kollegen denn zu sehen?
Naja, erstmal Menschen an ihren Rechnern. Auf den Bildschirmen waren aber wohl nur die öffentlichen Facebook-Regeln aufgerufen. Bei ihrer Tätigkeit durften die Journalisten den Arvato-Mitarbeitern da nicht über die Schulter schauen. Facebook berief sich da auf den Datenschutz. Persönlich befragen konnten die Kollegen 3 Leute aus dem Löschteam. Dennis Horn hat das für die ARD getan und unter anderem bei WDR 5 von den Gesprächen berichtet.
Sie haben auch sehr offen darüber gesprochen, dass einen diese Arbeit natürlich verändert. Eine Mitarbeiterin hat gesagt, ich hatte schon vorher nicht so viel Glauben in die Menschheit, jetzt habe ich gar keinen mehr. Diese Mitarbeiterin ist eine, die hat kurz nach ihrer Anstellung schon ihr erstes Enthauptungsvideo gesehen, ist rausgelaufen, hat geweint, einmal, und seitdem mache ihr das nichts mehr aus, sagt sie. Gleichzeitig betonen diese Mitarbeiter aber, für wie wichtig sie die Arbeit halten, die sie da machen, weil, so haben sie es gesagt, was wir hier sehen, muss jemand anderes nicht mehr sehen.
Der Austausch mit den 3 Mitarbeitern sei dann auch das Interessanteste an dem Termin gewesen, so Dennis Horn. Der Besuch war eben dann eben doch von Facebook gesteuert und viele Fragen seien offen geblieben, zum Beispiel nach welchen Regeln jetzt eigentlich genau gelöscht wird, wie der konkrete Ablauf ist und wie andere Teammitglieder die Arbeitsbedingungen erleben. Im Vorfeld gab es ja Medienberichte, dass die Situation der Mitarbeiter schlecht sei. Das hat aber zumindest niemand der Befragten bestätigt oder so gesagt. Ein Link zu den ausführlichen Erlebnisberichten von Dennis Horn gibt es auf unserer Seite www.breitband.deutschlandfunkkultur.de.
Diskutiert wird in dieser Woche ja auch über ein Urteil des Bundesgerichtshofs. Die Richter haben da die Verfolgung illegalen Falschherings erleichtert. Inwiefern?
Ja, konkret ging es in dem Fall um eine Frau, die in einer Tauschbörse ein Computerspiel hochgeladen hatte, ohne dass sie daran die Rechte besaß. Daraufhin hat ein Richter genehmigt, dass die Telekom als Netzbetreiber die Daten der Frau freigibt. Allerdings war sie eigentlich Kundin des Anbieters 1&1, der das Netz der Telekom nur nutzt. 1&1 hat dann den Namen und die Adresse der Frau trotzdem rausgegeben. Das war auch rechtens, hat der Bundesgerichtshof nun geurteilt. Eine richterliche Genehmigung für den Netzbetreiber gelte auch für den Endanbieter, also in diesem Fall 1&1. Deshalb dürfen die Daten der Frau auch vor Gericht verwendet werden und das war lange strittig.
Zu einem Gerichtsverfahren in einem anderen Zusammenhang kommt es möglicherweise in den USA. Da klagen 7 von Donald Trump blockierte Twitter-Nutzer. Sie wollen die Tweets des US-Präsidenten wieder lesen und kommentieren können. Ihr Ausschluss verstoße gegen das Grundrecht auf öffentlichen Diskurs, sagen Sie. Ein interessanter Aspekt, denn offenbar sehen Sie Trumps Verlautbarungen auf Twitter als eine offizielle Quelle an, zu der jeder Zugang haben sollte.
Wir werden das weiter verfolgen. Inwieweit dieser Diskurs auf Twitter fruchtbar ist, wird ja auch seit dieser Woche diskutiert. Angeregt durch 20 Thesen des amerikanischen Rechtsprofessors Eric Posner, warum Twitter eigentlich unnütz sei. Welche Gedanken führt er denn da an?
Naja, er beklagt den dürftigen Informationsgehalt von Tweets und die Unübersichtlichkeit des Dienstes. Die meisten Postings seien ohnehin nur von Empörung getrieben, ohne Überzeugungskraft und dienten höchstens der Selbstbestätigung und einem guten Gefühl. Denn jedes Like oder Retweet, jeder Retweet löst beim Verfasser die Ausschüttung vom Glückshormon Dopamin aus, sagt er. Das wiederum würde auch abhängig von Twitter machen, weil die Nutzer eben immer ihrem nächsten Dopaminkick nachjagen würden. Deshalb sei es ihnen dann letztlich auch egal, wofür sie Anerkennung und Aufmerksamkeit bekommen. Das sind so grob zusammengefasst die wichtigsten Punkte von Eric Posner.
Die ja auch auf ein großes Echo gestoßen sind. Es gibt ein offenes Dokument im Netz, da lassen sich die Thesen diskutieren und außerdem wurde der Hashtag ohne Twitter geboren, unter dem Menschen erklären, was sie an Twitter toll finden.
Da gab es wirklich sehr, sehr, sehr viele schöne Dinge. Was ich an Twitter ja sehr toll finde, ist, das war auch gleich eine Replik auf diesen Artikel. Da steht da drin, Twitter hat noch nie jemanden von irgendwas überzeugt. Und Akkordeonistin heißt der Account, glaube ich, hat geschrieben, doch, sie hätte mal gesagt, man solle, wenn man in Urlaub fährt, ein Foto von seinem Herd mitnehmen, damit man sicher ist, dass der aus ist. Das hätte sehr viele Menschen überzeugt.
Ja, und ich wäre zum Beispiel ohne Twitter gar nicht auf einen Ausschnitt aus der Late Show in den USA gestoßen. Dort hat Gollum-Darsteller Andy Serkis diese Woche, und hier schließt sich der Kreis wieder, Tweets von Donald Trump mit der Stimme seiner berühmten Figur vorgelesen. Und die klingen dann von Gollum interpretiert so.
The fake news media has never been so wrong or so dirty. Purposely incorrect stories and phony sources to meet their agenda of hate. Sad. Despite the constant negative press kerfuffle.
Da lernt man doch Twitter lieben, ja.
Absolut.
Kann man sagen. Danke, Tim, für diese Medien und Meinungen. Und die Links zu all dem finden Sie auf breitband.deutschlandfunkkultur.de. Und dort finden Sie auch die nächste Netzmusik.